Hallo und herzlich willkommen zu Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast mit Chris Halbzwölf und Joyce Ilk, heute ohne Chris Halbzwölf und mit Felix von der Laden. Den kennen viele noch unter dem Namen Dena von früher. Ja, wir haben diese Folge Anfang März aufgenommen, deswegen ist der Corona-Talk nicht ganz aktuell, würde ich sagen. Und Chris ist mittlerweile auch von den Malediven wieder zurück. Es geht in der heutigen Folge darum, dass Felix und ich beide sehr viele verschiedene Standbeine haben. Felix ist ja unter anderem auch Rennfahrer, nicht nur YouTuber. Und wir reden darüber, wie sich solche Standbeine ergänzen können und dass in der Schule ja nicht so viel ausprobierbar ist, was man später machen möchte. Und deswegen weiß man oft nicht so genau, was man will nach der Schule. So, dann legen wir mal los und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Hätte ich das mal früher gewusst, der Podcast von Chris Halbzwölf und Joyce Ilk. Heute mit Joyce Ilk, ohne Chris Halbzwölf, aber dafür mit Felix von der Laden.
Felix Halbzwölf. Ja. Hallo, freue mich sehr, dabei zu sein.
Stehst auch um 11:30 auf, hast du gesagt.
Ja, häufig, also auch mal danach tatsächlich. Also wenn ich mal nichts zu tun habe, was leider nicht so häufig vorkommt, aber wenn, dann schaffe ich auch bis 15 Uhr, also ist gar kein Problem.
Ach, dann wärst du sogar der Felix 15. Das anhört wie früher so Chatnamen, der 15-jährige Felix. Der Chris ist im Urlaub, der ist auf den Malediven jetzt gerade, deswegen ist
Ach,
er nicht
schön.
Dabei.
Ja. Hoffentlich kommt er wieder zurück. Corona grüßt ja.
Ja, aber da ist er, glaube ich, safer als wir wahrscheinlich.
Das Ding ist, wenn er auf Quarantäne gestellt wird, so eine Insel abgeriegelt wird, hat er ja den besten Spot, den man sich vorstellen kann.
Ja, das
habe
ich auch gedacht. Wirklich.
Das war clever von ihm. Mhm. Vielleicht soll ich es auch machen. Ja. Ich habe gerade gehört, ich sollte eigentlich zum Formel 1-Start nach Melbourne, nach Australien. Ja. Und ich habe jetzt direkt vom Podcast vor 20 Minuten die Nachricht bekommen, abgesagt, wegen Corona. Ich darf
richtig
nicht dahin. Ich bin
krass.
Richtig traurig, weil ich habe mich da so drauf gefreut.
Oh Mann, das glaube ich.
Das ist so cool gewesen.
Ich hatte in dem Moment schon Angst, als du die Nachricht gekriegt hast, du hast jetzt gar keine Lust mehr, den Podcast aufzunehmen, weil du so traurig klang.
Oh, ich kann das ausblenden, aber es trifft mich schon, das ist echt traurig.
Ja, scheiße. Also, wir können natürlich auch über Corona reden jetzt.
Ja. Ich glaube, alle reden über Corona immer. Da ist man froh, wenn man ausnahmsweise mal nicht über Corona redet.
Da hast du vollkommen recht. Nee, wir wollten nämlich darüber reden. Jetzt guck mal, heute nehmen wir übrigens auch für alle Zuhörer, die jetzt nicht zuschauen, sondern zuhören, heute nehmen wir das erste Mal auch mit einer Videokamera auf. Der Felix hat mir nämlich hier sein Studio geborgt und sein Equipment, wo er sonst seine Podcasts macht. Du hast ja sogar zwei.
Ja. Einmal den Backstage-Podcast, da reden wir eigentlich mit den Gästen in meiner Show so ein bisschen darüber, was sie außerhalb des Showbusinesses ja auch ausmacht, was eben Backstage, was man privat so denkt und versuchen so ein bisschen mehr aus den privaten Menschen herauszufinden. Und dann habe ich noch einmal von und zuhören mit Diana zur Löwen zusammen. Ja. So ein bisschen ein Spiel ist unser Nachnamen, Felix von der Laden und Diana zur Löwen. Da berichten wir zum einen über Sachen, die uns zurzeit beschäftigen und Zuschauer können sich von der Seele reden bei uns etwas und dann können wir Ratschläge geben. Das ist das beides, was ich podcastmäßig so mache.
Cool, werde ich natürlich auch verlinken. Aber deswegen, das muss ich nämlich dazu sagen, dass es hier auch als Video aufgenommen wird, weil ich gucke hier die ganze Zeit so zwischendurch Richtung Kamera.
Bist gar nicht gewohnt, gefilmt zu werden, ne?
Ja, nicht beim Podcast quatschen, weil das ist immer so, das ist ja irgendwie sonst...
Du musst es komplett ignorieren. Wir können auf den Bildschirm umdrehen und siehst uns gar nicht mehr.
Ich guck einfach nicht mehr darüber.
Ich habe halt mir viel Gedanken gemacht für dieses Podcast-Studio hier. Und mir war vor allem wichtig, dass man diese entspannte Atmosphäre hat. Deswegen auch der Kamin.
Ja.
Dass man sich wirklich so fühlt, als ob man zu Hause gerade einfach sich trifft zum Quatschen. So.
Ist auch mega gemütlich hier, muss ich sagen.
Das ist schön. Und du kannst das Mikro so, siehst, ich sitze ja hier zwar nicht auf 11:30, aber auf, wie sagt man das? Auf
19:30 oder was?
Auf 19:30, glaube ich, sitze ich hier auch ganz gerne. Weil ich finde das, ich bin auch jemand, der sich immer ganz unterschiedlich auf so Stühlen hinsetzt. Auch im Bus, früher im Schulbus, immer dann so die Beine dann so hoch gegen den Vordersitz und so.
Ja.
Ich finde das richtig geil, wenn man sich so reinflätzt in so einen breiten Sessel.
Ja, du bist ja so groß, aber das geht ja trotzdem
Stimmt.
bei dir.
Du kommst wahrscheinlich gar nicht an in den Vordersitz im Bus, ne?
Ja, das habe ich manchmal das Problem.
Deswegen kennst du das gar nicht. Ich gehe immer schön die Füße so hochlegen und so. Doch, doch.
Wir wollen ja heute, oder wolltest du noch was zu Corona sagen? Nee, ne?
Ich glaube, nö.
Oder Australien.
Ja, außer dass es schade ist.
Ja.
Wir haben ja beide gerade eben schon drüber gesprochen. Man weiß halt nicht, ist es jetzt wirklich die Panik gerechtfertigt oder nicht? Und aber da kann ich ja auch keine ordentliche Expertenmeinung zu abgeben. Ich kann
stimmt.
wie jeder Mensch auch irgendwie unsere Vermutungen, unser Gefühl dazu. Mhm. Aber ich bin ein sehr gelassener Mensch, deswegen. Also entweder wir sterben alle oder wir leben halt weiter. Mal gucken.
Wie du das sagst. Nee, ich bin da jetzt auch nicht so panisch unterwegs. Aber ja, man weiß es nicht. Ich bin mal gespannt.
Wir können ja nichts wirklich machen.
Nee, eben.
Außer
aber
Hände waschen.
Ja.
Im Radio haben sie so, bei 1 Live haben die so gesagt, ja, wir haben hier Lieder für euch, die könnt ihr dann immer summen, die sind genau 20 Sekunden lang, dann wisst ihr, wie lange ihr Hände waschen müsst. Und dann war das immer voll scheiße, dann haben die so gezählt, 1, 2, 3, ach nee, doch nicht, das dauert ja doch länger, okay, macht's einfach zweimal den Song jetzt das hier so, ja von Juju hier vermissen mit Henning Mai, so zweimal den Refrain irgendwie, so von der Stelle bis der Stelle, dann ist genau, ja, 20 Sekunden, also muss man sehr viel nachdenken jetzt in Zukunft beim Händewaschen, dann ja, werden wir vielleicht überleben.
Ja, ich finde es halt nur super strange, dass so viel abgesagt wird, deswegen denke ich, okay, ist vielleicht doch krasser, als ich jetzt so denke oder vom Gefühl her, wie es ist.
Kannst du eh nicht einschätzen, nee. Und wir können nichts machen. Das ist so für mich der Hauptpunkt, weswegen es mir so egal ist. Es ist mir so egal, wie es dem Wendler egal ist.
Du kannst ja hier weiter deinen Podcast machen. Ich bei mir zu Hause auch und so. Aber guck mal, andere Leute, ich habe schon das Gefühl, wenn jetzt eben so viel abgesagt wird und so, da gibt es keine Freizeitaktivitäten irgendwann mehr. Wird alles abgesagt, alles zugemacht.
Alle leben nur noch im Internet vielleicht. Ja, aber was ich meine mit, ich mache mir nicht so viele Gedanken darum, weil ich kann ja nichts ändern. Nee. Deswegen, also außer ein bisschen Händewaschen vielleicht. Aber ansonsten, ich muss jetzt ja keine bestimmte Sache unbedingt machen, damit ich überlebe, sondern vielleicht bekomme ich das halt und dann, weil das halt, du kannst halt überall bekommen, wenn du irgendwo einmal in der Stadt bist, kannst du es halt bekommen, wenn du Pech hast. Oder ich bekomme es nicht, ich kann eh nichts ändern. Also bin ich gelassen und lasse das Schicksal auf mich zukommen.
Du könntest dich halt jetzt schon mal in Quarantäne begeben. Dann würdest du es vielleicht...
Schon mal preppen im Wald, irgendwie schon mal alles fertig, mal einen Atomschutzbunker. Ja, was sonst? Ach, was soll's. Mal gucken, wir werden sehen, was passiert.
Wir werden sehen, genau. Eigentlich wollten wir darüber reden, dass wir beide sind ja Menschen, die sehr viel unterschiedliche Sachen machen in unserem Leben. Also gerade jetzt, was den Beruf angeht und so. Von mir wissen wahrscheinlich die meisten meiner Zuhörer schon, dass ich eigentlich aus der Schauspielerei komme. Ich habe Fotoingenieurwesen studiert, habe lange als Fotografin gearbeitet, als Moderatorin, Synchronsprecherin. Dann kam YouTube und der ganze Kram, das ganze Drumherum und das Buch halt, was ich letztes Jahr geschrieben habe. Ich glaube, das war es aber dann jetzt erstmal. Und du machst ja auch super viele verschiedene Sachen, haben wir eben schon drüber gequatscht. Du bist Rennfahrer, du machst natürlich deine YouTube-Sachen, hast eine Firma, kannst ja selber noch mal ein bisschen erzählen, was du so machst.
Ich bin auch ein Mensch, der sich ungern auf irgendwas festlegt, womit ich irgendwie meine Zeit fülle, sondern ich mache halt gerne ganz viele, ich habe halt viele Interessen und möchte möglichst alles immer umsetzen. Deswegen alleine auf YouTube mache ich auch so viele unterschiedliche Sachen. Ich habe ja angefangen mit Gaming, bin dann mehr oder weniger komplett auf Vlogs umgeschwenkt, wo ich die Leute mitgenommen habe auf Reisen oder auch Events oder im besondere Reisen, Projektreisen wie unsere Longboard-Tour, wo wir dann 2014 1400 Kilometer nur auf dem Longboard von Sylt bis Schloss Neuschwanstein bis an die Grenze Österreichs gefahren sind, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Und ich habe wahrscheinlich über 1000 Vlogs gemacht und da war irgendwann der Punkt erreicht. Da hast du alles mal gefilmt. Ja. Ne? Also das ist so ein Flugzeugstart zum Beispiel, war am Anfang immer so cool, das zu filmen. Ich habe es irgendwann aus jedem Winkel alles mal irgendwie gemacht. Auch den Übergang immer. Ich bin halt jemand, der auch gerne visuell denkt und gerne sich da was überlegt, wie man das schön machen kann. Und da hast du auch wirklich alle Übergänge mal irgendwie so gehabt, so aus dem Fenster rausfilmen, ins Flugzeug reinzoomen und dann bist du direkt im Fenster und dann siehst du dann im Zeitraffer den Start und dann schwenkst du dann raus, wenn das Essen gereicht wird. Alles schon gemacht. Welche Handbewegung, wir haben uns so viele Sachen auch immer wieder überlegt, wie wir es nochmal jetzt anders machen können. Auch auf Autoreisen, du kannst einen Roadtrip halt nur auf so und so viele Arten filmen und wir haben wirklich alle irgendwann mal gemacht. Und auch den Alltag, so den Weg zur Arbeit habe ich aus jedem Winkel mal gefilmt, auch mit jedem Verkehrsmittel. Mit dem Longboard bin ich zur Arbeit gefahren, ich bin mit dem Auto zur Arbeit gefahren, ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, ich bin zu Fuß zur Arbeit gegangen. Wir haben alles mal abgefilmt und es ist und auch alles aus jedem Winkel. Auch aus der Straßenbahn, weißt du, dann gehst du halt dahin und legst im Endeffekt dann die Kamera auf den Boden von der Straßenbahn, um irgendwie neue Perspektiven zu finden, um es irgendwie nochmal anders zu machen. Und der Druck ist jeden Tag so da gewesen, ich muss jetzt irgendwie schon beim Frühstück anfangen, was zu filmen, damit das irgendwie vollständig ist und alles abbildet. Und ja, irgendwann hatte ich jetzt einfach keine Lust mehr auf das ganze Vlog und so eine Art Daily-Vlog-mäßige Sachen. So aus kreativer Sicht vor allem, weil es einfach... Ich fand es so schwer, neue Sachen zu machen. Ich war nie zufrieden. Und deswegen habe ich jetzt wieder einen ganz großen Umschwung gemacht und mache jetzt eine kleine Show selbst auf meinem YouTube-Kanal, wo wir ja auch viele Monate überlegt haben, wie wir es genau machen. Und jetzt haben wir ein bisschen was aufgenommen, ja auch mit dir zusammen.
Ja.
Und es macht mir richtig Spaß gerade, weil es wieder was Neues ist. Ich lebe eigentlich immer auf, wenn ich irgendwie was Neues habe, was wieder neu ausprobieren kann. Und das ist richtig cool. Und ja, außer YouTube nebenbei noch eine Firma gegründet, die Social Media Marketing macht. Und ja, das Rennfahren ist so eine Riesenleidenschaft von mir, wo auch sehr, sehr viel Zeit reingeht, wo auch wenn ich jetzt kein Profi bin, weil Profi impliziert ja eigentlich, das ist so dein einziger Job und ich habe einen anderen Job und ich mache es nebenbei, aber in der Serie, in der ich fahre, sind halt Leute, die dafür bezahlt werden zu fahren. Also die sind dann naja, bei
das
den.
Das ist schon krass.
Das sind reine Profis. Also ich fahre teils gegen Profis, teils gegen Amateure in derselben Serie. Aber auch wir Amateure sind halt super ambitioniert und machen es auf einem professionellen Niveau.
Wann bist du das erste Mal gefahren? Spaß.
Ist jetzt die vierte Saison, die jetzt anfängt.
Ah ja, krass. Ja.
Also 2017 habe ich zum allerersten Mal gefahren. Ich war halt immer riesen Motorsport-Fan. Es war immer unmöglich, weil es halt super teuer ist, Motorsport zu machen. Da kannst du schon, wenn du es professionell angehen willst, schon als Kind in der Kart-Saison zahlst du schon 100, kannst du schon 100.000 zahlen, wenn du wirklich so auf dem Top-Niveau fahren willst. Mhm. Für Karts, ne? Keine Autos, Karts. Yeah, 100.000 für ein Jahr. Das kann halt kaum jemand bezahlen, wenn du nicht aus einer reichen, superreichen Familie kommst oder Glück hast und einen Sponsor ganz früh schon findest. Und dementsprechend war es für mich immer so ein Traum, Rennfahrer zu werden, war das gleiche wie Astronaut werden. So, es war halt so halt unvorstellbar.
Mhm.
Und durch YouTube hatte ich dann halt die Chance, mit Sponsoren das zu machen. Ich habe davor schon viele Autovideos gemacht, weil es auch halt, Autos haben mich als Kind schon fasziniert und heute immer noch und es hat nie aufgehört. Und dann habe ich ja Autovideos gemacht. Überhaupt auf meinem YouTube-Kanal halt habe ich immer meine Interessen versucht umzusetzen. Mhm. Am Anfang Gaming. Und dann eben die Vlogs und Projekte wie die Longboard Tour und dann eben Autos habe ich dann auch mit reingebracht und auch viel Glück gehabt, glaube ich, dass die Zuschauer das immer irgendwie mitgemacht haben und sich haben von mir auch begeistern lassen konnten. Also wenn ich irgendwie ein Auto geil fand und das gezeigt habe, konnten sich auch Leute angucken, die eigentlich sich gar nicht für Autos interessieren, aber die irgendwie ganz gerne meine Videos gucken und dann auch das Autovideo gucken, weil sie irgendwie merken, da ist so die Begeisterung von mir hinter und das überträgt sich dann. Also ich kenne das auch, dass ich auch mir gerne Videos angucke, auch von Themen, die mich eigentlich gar nicht interessieren, aber wenn ich die Person mag und die irgendwie diese Begeisterung dafür rüberbringt für etwas, dann lasse ich mich da gerne mitreißen.
Und du hast ja immer eine coole Qualität, wenn du filmst. Also das fand ich, hat dich ja immer auch ein bisschen von anderen YouTubern abgehoben. So. Ja. Auch wenn du Vlogs gemacht hast oder so, war es halt trotzdem anders als die Vlogs von anderen Leuten oft. So,
ja, das haben wir auf jeden Fall immer versucht. Das war für mich immer super wichtig. Auch dass, ja, dass es mich zufriedenstellt, war immer, wenn ich wusste, okay, ich mache was Neues und wieder was Besseres und ich bin auch immer auf den ganzen Kameraseiten unterwegs und Blogs, wenn irgendwie eine neue Kamera vorgestellt wird oder schon bevor sie vorgestellt wird, weiß ich immer schon, ja, das kommt bald raus, weil ich die ganzen Gerüchte, die irgendwie in der Welt rumschwirren, da bin ich immer dabei, weil das macht mir auch einfach Spaß, so neues Equipment und was kann man noch besser machen und was passt für unsere Situation als Vlogger am besten, da gibt's ja auch ganz bestimmte Sachen, die du brauchst für so eine Kamera und das macht mir einfach Spaß, sowas zu machen.
Ja, das ist so krass, weil wenn ich dich so reden höre, so denke ich ja auch bei den Sachen, die ich beruflich mache. Es gibt ja so Leute, die sind so froh, wenn sie die Sachen abgearbeitet haben für den Tag, so was ihren Job betrifft und dann Feierabend haben. Aber bei Menschen, die das machen, was sie lieben, weil du musst ja auch du steckst ja auch die Zeit dann rein in die Recherche, neues Equipment, was ist Neues auf dem Markt und so, weil es dich einfach interessiert. Das ist ja, irgendwie so ein ganz anderer Lifestyle. Ich finde es immer so verrückt.
Aber mir macht das halt richtig Spaß. Also wenn ich einfach auch am Wochenende irgendwie auf der Couch liege, dann lese ich mir irgendwie solche Sachen durch und versuche da neue Sachen zu finden. Ja, aber das ist eigentlich cool, weil man dann ja, heißt ja, dass man das, was man mag, das, was man macht, wirklich mag, wirklich liebt. Und ich glaube, wenn das so ist, dann kann man auch Besonderes erschaffen. Nur dann kann man eigentlich Besonderes erschaffen, wenn man da wirklich drin ist.
Ja, total, das glaube ich auch. Und du hast jetzt ein Thema, da wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber du hast es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, weil du ja meintest mit dem Rennenfahren, es war für dich immer so utopisch früher, das wäre wie Astronaut werden und jetzt so durch YouTube bist du an Sponsoren gekommen und sowas und das hat dir so den Weg dahin geebnet, weil das war bei mir auch immer so, wenn man so verschiedene Standbeine hat, ne? Oder wenn man verschiedene Sachen macht im Leben, die einem Bock machen, dann gebe ich manchmal Leuten als Tipp, also wenn Leute mich fragen, muss ich mich irgendwie für eine Sache entscheiden oder kann man auch verschiedene Sachen machen, wenn die sich irgendwie so ergänzen oder wenn man das irgendwie connecten kann oder aus dem einen was fürs andere rausziehen kann, dann ist das ja mega. Ja, also dann ist ja eigentlich super, du hast verschiedene Standbeine. Bei mir, ich glaube, ich wäre auch heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht Schauspielerei neben der Fotografie oder neben meinem Fotoingenieurstudium gemacht hätte, weil sich beides immer so ergänzt hat, vor der Kamera, hinter der Kamera und so.
Und du hättest ja auch viele Chancen nie bekommen, hättest du es nicht nebenbei einfach probiert und gemacht.
Genau, voll. Also deswegen, ich finde eigentlich verschiedene Sachen, die man macht, auch immer cool, weil es aus einer Sache erstens den Druck so rausnimmt, finde ich. Dann musst du nicht darin, das muss jetzt nicht unbedingt da klappen, weil du hast auch noch andere Sachen, die klappen können. Dann bist du ein bisschen gelassener irgendwie.
Ich glaube, gerade wenn man noch jünger ist und jetzt noch nicht, wenn du jetzt halt irgendwie Mitte 30 bist und oder noch älter und vielleicht schon Familie hast, dann ist es natürlich ein anderes, dann kannst du irgendwie schwerer sagen, noch verschiedene Standbeine, weil die meisten sich halt irgendwann irgendwie ein bisschen entscheiden müssen. Da sind wir natürlich in einer besonderen Lage, dass wir so verschiedene Sachen machen können, aber die meisten meisten Berufe sind halt normalerweise Vollzeitberufe. Kannst du nicht irgendwie sagen, ja, ich mach hier Teilzeit, mache ich ein bisschen, arbeite ich als Polizist und Teilzeit bin ich noch irgendwo als Anwalt tätig. Das geht ja eigentlich nicht, sondern meistens in den meisten solchen Berufen, in den meisten normalen Berufen in Anführungszeichen, muss man sich für irgendwas entscheiden. Aber wenn man noch jünger ist und vielleicht auch mit der Schule gerade fertig ist jetzt irgendwie eine Ausbildung macht oder studiert oder nicht weiß, was man machen soll, dann gilt der Rat aber dafür umso mehr. Dann soll man sich ausprobieren, verschiedene Sachen machen und auch wenn du ein Studium anfängst und nach 2 Jahren merkst, eigentlich finde ich es gar nicht so geil, ja super, dann hast du gemerkt, dass es nicht so cool ist. Du hast dich ausprobiert, du hast viel über dich gelernt dabei und jetzt start was Neues, versuch was Neues zu machen. Du bist noch jung du kannst es auf jeden Fall noch machen. Und natürlich ist es teilweise finanziell ein Problem, wenn du von Eltern nicht unterstützt werden kannst und BAföG ja auch nicht irgendwie ewig gezahlt wird und so weiter. Aber irgendwie kriegt man es hin. Dann musst du halt nebenbei kellnern und länger machen und dann kriegst du das Studium vielleicht nicht in der Regelstudienzeit hin. Aber irgendwie wirst du schon was finden. Also wenn es irgendwie geht, versucht euch immer auszuprobieren, würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, total. Auf jeden Fall, das war auch witzigerweise so ein Punkt, den ich noch sagen wollte, weil viele... früher war das öfters so, zu meiner Studienzeit noch so, dass andere Studenten dann irgendwie gesagt haben, ja, aber jetzt habe ich ja schon 4 Semester. Das ist zwar überhaupt nichts, was mir liegt, aber jetzt komme ich ja nicht mehr raus irgendwie. Und denken dann, sie müssen das jetzt weitermachen, obwohl sie gemerkt haben, es ist gar nichts für sie. Nur weil sie jetzt schon irgendwie 2 Jahre rein investiert haben. Aber wie du sagst, man muss irgendwie ausprobieren. Und ich fände eigentlich auch cool, denke ich manchmal, wenn man in der Schule schon mehr ausprobieren könnte. So ein bisschen, wo liegen meine Interessen, auch was so später das Berufsleben angeht, was man alles so machen kann. Und
stimmt voll, das geht gar nicht. Ne? Also wenn ich an meine Schulzeit zurückerinnere, da wo du sagst, so ich konnte gar nichts ausprobieren eigentlich. Ne? Also war es echt so, du musst die Schule einfach nur irgendwie schaffen.
Ja.
Und ich habe darauf gewartet, endlich fertig zu sein mit der Schule, um mich ausprobieren zu können, um endlich studieren zu können, was mich interessiert.
Und ich konnte mich dann erstmal gar nicht entscheiden, was soll ich studieren, weil ich fand so viele Sachen irgendwie interessant, aber wusste gar nicht, was liegt mir irgendwie davon, ne?
Das ist echt schade, es muss doch, also es ist aber auch in anderen Ländern doch teilweise auch anders, oder? Dass man da ein bisschen mehr geht es häufig viel mehr schon in eine praktische Richtung. Richtig, schon in der Schule. Ja. Ich weiß ein paar Leute, mein Kameramann Tim zum Beispiel oder auch Izzy, glaube ich, auch, die haben so Fachabi oder Abi auch gemacht mit, in so eine Medienrichtung und dann hatten die so Fächer und Prüfungen in Photoshop und so.
Ach krass,
Abi-Prüfungen. Also Tim hat, glaube ich, ganz normales Abi gemacht mit und eine seiner Sachen war irgendwas mit Photoshop und so. Also als Fach einfach. Und er konnte sich schon ausprobieren, aber es ist halt nicht so häufig, dass du solche Schulen überall hast. Aber es gibt sie schon. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn es davon irgendwie mehr gäbe, dass man sich vielleicht schon für die Oberstufe schon ein bisschen speziellere Felder aussuchen kann, praktischere Felder aussuchen kann, als es bei uns ist und nicht Latein machen muss zum Abi, was man die meisten eh nie wieder in ihrem Leben benutzen werden.
Ja, hast du auch Latein gehabt?
Ich habe mich dagegen entschieden und gewehrt.
ich habe das große Latinum gemacht, ey.
Und hast du für irgendwas nochmal gebraucht?
Nee, habe ich natürlich nicht, aber ich dachte, weil ich habe das in der 5. Klasse angefangen.
Ja. Und wird einem ja gesagt, das ist gut, dann lernst du andere Sprachen schneller und so weiter.
Ja, mit den Sprachen, das ist ja auch voll der Quatsch, deswegen habe ich nichts anderes schneller gelernt oder so. Aber ich dachte damals noch, wer weiß, vielleicht will ich mal Medizin studieren oder so. In der 5. Klasse. Da hast du dann wirklich noch keine Ahnung. Und dann denkst du halt schon, ah ja, wenn ich mal Ärztin werden möchte, dann brauche ich das ja irgendwie. Ne?
Und dann dein Gang von der 5. bis zur 13. Klasse mit Latein durchgequält.
Nein, das war nicht bis zur 13. Wie lange ging denn das dann nochmal?
Also du kannst bis zur 13.
Ach
machen.
Ach so, ich hatte das große Latein, aber ich weiß nicht, wie lange das dann
wahrscheinlich
ging.
Wahrscheinlich bis zur 11. oder so, musst du dann bestimmt machen. Ja, so und so viele Jahre. In der 5. ist ja krass. Hast du es dann gleichzeitig mit Englisch angefangen?
Ja.
Krass. Mhm. Heutzutage fängt man ja mit Englisch auch schon in der Grundschule an. Bei uns war das erst fünfte.
Ja, das stimmt. Dabei sagt man ja, umso jünger man ist, umso leichter fällt es, einem Sprachen auch zu lernen.
Das ist voll wichtig eigentlich, dass man das in der Grundschule schon anfängt. Ich habe mein Englisch aber von YouTube gelernt, 100%. Also nicht mal durch Tutorials oder also nicht mal durch irgendwie Englisch-Lernen-Videos, sondern einfach nur englische YouTuber gucken. Da hat sich mein Englisch so krass verbessert, weil es einfach so selbstverständlich wurde. Das war einfach so ein bisschen wie wenn du in einer englischen Familie wohnst. Also da lernst, wenn du jetzt, ich habe nie ein Auslandsjahr gemacht. Ich glaube, da lernt man ja auch mega gut natürlich Englisch. Und das war für mich vielleicht ein bisschen so ein Ersatz dafür, weil ich super viele englische Videos geguckt habe. Zum Beispiel Photoshop-Tutorials.
Ah, ja.
Ich habe mir meine ganzen Schnittsachen oder auch After Effects habe ich früher viel rumprobiert. Und da habe ich mir immer irgendwelche Videos auf YouTube angeguckt und das waren immer englischsprachige Sachen eigentlich. Mhm. Und da bin ich dann einfach halt so selbstverständlich, habe ich halt die Sprache dabei gelernt. Da gab es ja nicht mal Untertitel oder irgendwas, sondern das einfach... Um es zu verstehen, musstest du die Sprache können. Und da habe ich es viel besser gelernt als durch irgendwas im Englischunterricht.
Ach, witzig, ja, ja. Das glaube ich. Ich meine, gut, in Holland haben die natürlich den Untertitel, aber die synchronisieren ja die Filme alle nicht.
Ja, deswegen können die auch so gut Englisch. Genau. Ja, ja.
Das habe ich nämlich früher schon immer gedacht. Krass, die können alle so gut Englisch.
Ja.
Eben hast du noch irgendwas gesagt. Wie sind wir denn drauf gekommen? Ach Mist.
In der Schulzeit, was man lernt.
Ja, nee, sogar noch früher. Da wollte ich nämlich auch noch drauf kommen. Irgendwie scheiße. Wenn man immer zu einer Sache so viel sagen möchte. Das war irgendwas mit dem Studium. Wenn man,
dass man sich ausprobieren soll.
Genau, und wenn man was angefangen hat. Ne, dass,
dann soll man nicht sagen, ich will nicht aufhören.
Jetzt hab ich's wieder. Nee, weil du meintest, das, was ich gesagt habe, mit verschiedenen Standbeinen.
Ja,
das ist schon ein bisschen her, dass du das gesagt hast. Dann meintest du mit verschiedenen Standbeinen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel Anwalt ist oder so, dann macht es natürlich keinen Sinn. Ich glaube, das war auch mehr, ich habe da so aus meiner Perspektive gesprochen, weil wir uns ja selbstständig gemacht haben, beruflich. Und ich glaube, das gilt dann ja natürlich eher dafür, wenn du dich dazu entschließt, irgendwie, ich möchte später selbstständig arbeiten, dann ist es ja immer super, du hast verschiedene Standbeine, weil dann hast du ja auch selbst einen ganz anderen Druck manchmal, wenn du nur eine Sache machst, auf die du dich so zurückgreifen kannst.
Aber auf der anderen Seite kann man sich auch, gerade wenn man selbstständig ist, dann weniger auf eine Sache konzentrieren, um die richtig geil zu machen. Das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, muss ich sagen. Das ist, wenn ich nur eine Sache gemacht habe, zum Beispiel Gaming früher, konnte ich da viel mehr reingehen und noch viel bessere Sachen machen einfach, als jetzt, wo ich so viele verschiedene Sachen mache.
Mhm.
Du kannst nicht mehrere Sachen so krass machen wie eine Sache. Also es macht voll Sinn, sich eigentlich verschiedene Standbeine aufzubauen, aber man muss sich immer bewusst darüber sein, wenn man auf nur eine Sache setzt und sich voll seine Energie, seinen Fokus vor allem voll auf eine Sache legt, dann kann man das noch viel krasser halt machen.
Voll. Ich glaube auch, du musst eigentlich, so haben wir das ja wahrscheinlich beide dann auch gemacht, du musst eigentlich die Standbeine nacheinander aufbauen.
Ja.
Also du musst schon, um in einer Sache wirklich erfolgreich zu werden, musst du den Fokus schon darauf legen. Und wenn du das dann erreicht hast, also wie du gesagt hast mit Gaming, und dann irgendwann war aber der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich aber was anderes. Und dann legst du darauf wieder den Fokus. Trotzdem kannst du noch auf die Sachen, die du dir vorher angeeignet hast, immer wieder zurückgreifen.
Das ist ein sehr guter Punkt, ja, da hast du recht. Dass man sich mit vollem Fokus was aufbaut und groß sieht und dann hat man so ein Plateau irgendwo erreicht, ein Level, hat man einfach ein bestimmtes Level erreicht, was auch nicht einfach wieder weggeht, sondern das behält man dann auch einfach erstmal und kann dann kann sich dann seinen vollen Fokus auf was Neues widmen und trotzdem noch auf dem, was man sich aufgebaut hat, weiter davon irgendwie zehren. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ein guter Punkt einfach, dass man sich so überlegt, was ist gerade der Fokus, und dann setze ich da voll den Fokus drauf, baue da was Geiles auf, aber ich habe in der Hinterhand noch andere Sachen, die ich vorher gemacht habe, oder ich weiß, ich mache jetzt mal 2-3 Monate vollen Fokus hierauf.
Aber du musst
und
es danach, nicht für immer machen.
Genau, ja. Und danach werde ich dann irgendwie was anderes machen.
Ja.
Ist auch gut, glaube ich, weil für mich es auch mal wichtig ist, dass man so ein frisch bleibt einfach.
Ja,
und das
total.
Bleibt man auf jeden Fall, wenn man halt nicht ewig das Gleiche macht, sondern immer mal wieder.
Und den Spaß und die Leidenschaft an dem Job nicht verliert und so. Weil ich glaube, also bei mir ist es zumindest so, wenn ich mir vorstellen würde, ich müsste mein Leben lang das Gleiche machen, diese Monotonie, die dann ja auch zwangsläufig in jedem Beruf wahrscheinlich irgendwann kommt, die würde mich total abfacken.
Ja. Aber es ist auch jeder Mensch anders, muss man sagen. Ne?
Ja, natürlich.
Viele finden es auch richtig entspannt, wenn sie einfach wissen, das ist mein Job und ich weiß genau, dass ich alles weiß und alles easy machen kann, was in dem Job
ist. Ja, und
die
gehen gerne von morgens von 9 bis 17 Uhr ins Büro oder so.
Ja.
Ich glaube, du musst nur wissen, was ist wirklich das, was dich glücklich macht. Wenn das das ist, dann ist das super.
Ja.
Dann solltest du dich nicht selbstständig machen, weil es gibt ja auch Menschen, die für die ist das voll der falsche Weg.
Ja, Absolut. Und dann wirst du absolut gar nicht glücklich damit. Nee,
genau.
Du musst auch viel mit Druck eben klarkommen und bist selbst verantwortlich für so, mhm, so viele Sachen. Und es gibt kein Sicherheitsnetz in der Sicht wie bei den vielen angestellten Jobs.
Ja.
Ist nicht für jeden was, es stimmt.
Ja, und manche Leute brauchen das, glaube ich, auch so ein bisschen, auch in meinem Freundeskreis habe ich das oft gesehen, die brauchen so dieses ein bisschen geführt werden, dass sie ein bisschen wissen müssen, okay, das muss ich jetzt diese Woche machen. Die haben nicht so diese Selbstdisziplin.
Ja.
Haben das aber manchmal erst herausgefunden, wenn sie sich selbstständig gemacht haben und dann auf die Nase geflogen sind.
Ja,
so, ne?
Ja.
Weil die dann gemerkt haben, ich krieg's einfach selber gar nicht gebacken. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und worum ich mich jetzt kümmern soll.
Ja, aber es ist ja gut, dass es beide Typen von Menschen gibt.
Ja, voll.
Man braucht ja auch meist beide, weil die meisten Selbstständigen brauchen ja auch irgendwann Mitarbeiter.
Ja.
Wäre blöd, wenn alle nur selbstständig gut arbeiten können. Dann könnten wir nie zusammenarbeiten.
Ja, stimmt. Zum Beispiel meine Mama, die hat, ich weiß gar nicht, mit Mitte 40 oder so, hat die nochmal was anderes studiert.
Krass.
Ja, also die, das fand ich immer total cool.
Ja.
So, und das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil ich fand, das macht so Mut irgendwie für Leute, die manchmal schon 10 Jahre unglücklich in ihrem Job hängen,
ja,
dass auch nie zu spät ist, eigentlich was zu verändern.
Was so hat sie davor gemacht und was hat sie denn studiert?
Sie ist Kinderkrankenschwester,
ja,
gewesen vorher und hat dann Heilpädagogik, da gibt es ja immer, ja, so verschiedene Kunsttherapeutin, Heilpädagogik, Sonderpädagogik, also so, ja, so diesen irgendwie in diese Richtung und arbeitet jetzt dann eben auch mit den Kindern in dieser kreativen Richtung.
Ja, das heißt sozusagen grob im selben, ganz grob im selben, genau, Bereich gewesen, aber in andere Perspektive,
mhm,
anderen Job in dem Bereich. Ja,
ja, witzigerweise, das ist eigentlich gar nicht witzig. Meine Mama hatte nämlich eigentlich Medizin studiert,
ja,
wollte Ärztin werden und dann war ich. Also dann kam ich.
Hast du das kaputt gemacht?
Ich hab mir das kaputt gemacht.
Super. Und dann warst du, genau, irgendwann endlich raus aus dem Haus. Ach, jetzt kann ich nochmal studieren, nochmal,
ja, ordentlich machen. Ich hatte immer so das Gefühl, scheiße, wegen mir ist meine Mama jetzt nicht Ärztin, sondern Krankenschwester.
Ja.
So. Und dann fand ich es umso cooler, dass sie,
ja,
gesagt hat, so, und jetzt studiere ich nochmal.
Ja.
Ja.
Ja, ist cool. Meine Mutter hat auch mit ich weiß nicht genau, wie alt sie war, aber auch über 40, hat sie nochmal einen Doktortitel.
Hat, ach, sie nochmal, cool,
gemacht. Also ganze Dissertation geschrieben und gemacht und alles parallel zum normalen Job.
Ja.
Ja. Klar, da habe ich auch mal großen Respekt vor, dass sie das, ja, geschafft hat, durchgezogen hat. Ja.
Boah, ich hätte auch Bock so auf Dr. Ilk. Oder?
Dr. Ilk, ja, ja.
Aber manchmal überlege ich das auch. Hast du das schon mal überlegt, einen Doktortitel
zu machen? Nee, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich hätte da nichts, aber ich hätte auch nie so Lust. Also, ich kann es nicht einschätzen, so rum.
Mhm.
Meine Hausarbeiten im Studium, bevor ich abgebrochen habe, das, ach,
du
fand
hast
ich.
Abgebrochen.
Ja. Ich habe ja Media Management, mhm, studiert hier in Köln und habe parallel YouTube gemacht und das war zeitlich einfach nicht
ja,
beides zu schaffen irgendwann. Und dann habe ich Urlaubssemester eingelegt und noch ein Urlaubssemester und dann war es halt vorbei irgendwann.
Mhm.
Dann durfte man nicht noch eins. Ich dachte halt, ich bin 19 Jahre alt, ich kann auch später nochmal weiter studieren.
Ja.
Ist dann nur nie was draus geworden. Aber auf jeden Fall habe ich mir damals schon bei den Hausarbeiten gedacht, es macht mir gar keinen Spaß, dieses wissenschaftliche Arbeiten, weil es zumindest in dem Stadium, wenn du halt irgendwie am Anfang des Studiums irgendwie eine Hausarbeit schreibst, besteht es nur aus Abschreiben. Du musst ja nur dir Bücher raussuchen, wo, mhm, andere Sachen drinstehen und musst das Zitat rausnehmen und musst es dann das Zitat hinschreiben und ein bisschen umformen noch deine eigenen Wörter irgendwie dazu. Aber es sind nicht deine eigenen Gedanken, sondern du fasst nur andere Gedanken zusammen.
Ja.
Und das hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Weil das ja, ich habe so gefühlt, wozu? Das liest ja auch keiner. Und ich fühle auch nicht, dass ich mich irgendwie dabei wirklich weiterbilde. Ich fasse nur irgendwie Sachen zusammen. Und das fand ich einfach ja immer sehr, sehr unbefriedigend. Das hat mir einfach, bin ich einfach nicht der Typ für.
Nee, ich hatte auch mir vor meinem Studium erhofft, dass man noch selbstständiger arbeiten könnte irgendwie. Und im Endeffekt war es bei mir sehr viel auswendig lernen.
Ja.
Und ja, das fand ich auch irgendwie schade. Aber witzig, dass du abgebrochen hast, das wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht mehr, mhm, auf dem Schirm. Nach wann? Nach wie viel
Semester? Im zweiten Semester.
Ah ja, okay. Siehst du, bist ja das perfekte Beispiel dafür.
Zu mir. Ich wollte es eigentlich weitermachen. Ich habe es nicht aufgehört, weil ich es total scheiße fand.
Mhm.
Ich fand es halt in so einem Aspekt nicht so geil, aber ich fand manche andere Sachen schon cool. Auf jeden Fall genau das Feld, was ich auch, also es war der richtige Studiengang, würde ich sagen. Aber es ging einfach zeitlich nicht. Also
ja,
ich war total fertig, weil ich habe halt YouTube nebenbei versucht, den Fokus drauf zu legen und,
mhm,
Vollgas zu geben. Und dann konnte ich im Studium nicht wirklich den Fokus drauf legen.
Ja.
Und trotzdem hat es mich super viel Schlaf und Zeit und Nerven gekostet. Und dann habe ich halt gedacht, komm, Urlaubssemester ist doch super. Probiere es einfach mal aus mit YouTube,
mhm,
und kann immer noch mal später weitermachen mit dem Studium.
Ja, eben.
Und dann lief es halt so gut mit YouTube, dass ich weitergemacht habe.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, das ist ja eh das ich habe auch mal pausiert im Studium. Wie lange war das denn? Fast 2 Jahre, weil ich bei Da Horm ist Da Horm mitgespielt habe zu der Zeit.
Ah, okay.
Ja. Und Da Horm ist Da Horm war in München und mein Studium hatte ich in Köln. Und dann habe ich einfach quasi zwei Jahre, 4 Semester so pausiert, mehr oder weniger. Und danach meine Diplomarbeit weitergemacht.
Ach krass, das heißt, du hast da gespielt und hast dann danach ganz normal weitergemacht, durchgezogen, fertig gemacht. Ja. Respekt. Genau. Und wie bist du überhaupt zu der bayerischen Rolle gekommen? Weil du bist ja aus Köln.
Ja, Das war die einzige Rolle auch, die in der Serie Hochdeutsch geredet hat.
Ah, okay, du hast Hochdeutsch geredet, okay.
Das war die einzige Rolle, die auch national gecastet wurde, also deutschlandweit gecastet wurde. Alle anderen kamen ja aus München, Raum Bayern und so.
Und das war praktisch auch eine Rolle einer Zugezogenen oder so dann?
Ja, eine Frankfurterin aus Frankfurt am Main. Ja, habe ich gespielt. Aber musste immer Dirndl tragen, das war schlimm.
Ein richtiger Heimatfernsehen-Serie.
Ja, aber echt, ey. Also meine Omas haben es geliebt, dass ich da mitgemacht habe.
Und ich glaube, auch das könnte doch, weil als ich für die Show ein bisschen recherchiert habe, kam mir der Gedanke, wahrscheinlich hat das sehr dazu beigetragen, dass die Mediakraft-Leute dich geholt haben dazu, weil die ja auch teilweise aus München kamen und vielleicht kannten die das irgendwo daher, dass sie irgendwie dachten, die Joyce, die müssen wir auch nochmal irgendwie, die müssen wir jetzt hier mal irgendwo da.
Ja, pass auf, ein bisschen reinholen. Kann ich dir erzählen. Das ist nämlich eine sehr komplexe Geschichte. Boah, da hätte ich fast meine eigene Podcast-Folge zu machen können. Ich habe das nämlich nie so richtig in der Komplexität erzählt, aber ich fasse es jetzt natürlich auch kurz. Aber es kam dank meiner unterschiedlichen Standbeine, die ich mir vorher aufgebaut hatte, kamen verschiedene Faktoren zusammen, warum ich überhaupt zu YouTube gekommen bin. Das war zum einen, weil mein Schauspielagent ein ganz, ganz toller Agent ist, der immer möchte, dass die Schauspieler happy sind. Weil es gibt sehr viele Schauspieler, die wenig drehen und die dann immer wieder bei den Agenturen anrufen und sagen, ich weiß nicht, hast du nicht was für mich und ich brauche mal wieder was. Und deswegen beschäftigt er sich immer mit den Menschen, mit den Schauspielern, die in seiner Agentur sind und guckt, was würde zu denen sonst noch halt so passen, statt dass sie tagsüber im Café rumsitzen und nichts zu tun haben. Das könnten die sonst noch machen. Und er hatte sich halt mit YouTube auseinandergesetzt und hatte mir dann eigentlich vorgeschlagen, ob ich nicht Bock hätte, so ein Foto-Tutorial-Channel zu machen, weil ich ja Fotoingenieurwesen studiert habe. Und dann überhaupt so, also mehr in diese technische Richtung. Aber er wusste halt auch, ich habe Schnittprogramme und sowas alles im Studium gelernt. Und ich kann das und könnte da ja meine Ahnung vor der Kamera und hinter der Kamera irgendwie verbinden. So. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber finde ich cool grundsätzlich. Aber da hätte ich nicht so Bock drauf, Fototutorials zu machen. So. Wenn, würde ich irgendwie, hätte ich Bock auf was Lustiges. Und dann war ich zu der Zeit bei der Lindenstraße als Set-Fotografin tätig. Auch wegen dieser Kombi mit Schauspiel und Fotografie bin ich da hingekommen. Und da war ein, Dennis Martinov. Kennst du ja noch von Mediakraft.
Der
hat bei, ja, oder?
Der hat ich, bei, ja, Dennis von Mediakraft, weiß ich, aber es gab mehrere. Es gab auch noch den Pötsch und so weiter.
Ach so, ja, aber der aber hat immer
beim, bestimmt mal gesehen
bei Punk bei den Sketchen und so Regie geführt und die Drehbücher geschrieben. Dennis Martinov. Und der war Regieassistent oder sowas bei der Lindenstraße, wo ich Setfotografin war. Und genau zu der Zeit, wo mein Schauspielagent gesagt hat, hier, mach doch mal was mit YouTube, habe ich Dennis Martinov kennengelernt, der mit Waititi und Punk und so die Sachen gemacht hat. Und dann noch den Daniele Rizzo, kennst du da bestimmt
auch?
Ich auch noch, genau, das ist auch ein Kumpel von mir damals schon gewesen. Der hatte irgendwie mit Waititi gequatscht, hat mich beim Phil Laude vorgeschlagen für irgendeinen Sketch, weil ich ja Schauspielerin bin und die brauchten irgendwie ein Fest der Liebe für dieses Musikvideo oder so war das, glaube ich, damals. Also auf jeden Fall kamen alle zur gleichen Zeit, kamen alle diese Connections, die ich irgendwie hatte da, kamen zusammen und plötzlich war ich bei Mediakraft.
Echt lustig. Und vielleicht hat sogar Mini-Anteil dieses Da Horm, Da Horm ist Da Horm,
genau,
weil irgendjemand aus Mediakraft von oben gesagt hat, die kenne ich so.
Genau.
Und dann
oft sind das ja so verschiedene Sachen, die dann so ineinander greifen.
Ja, aber das auch mal mit den verschiedenen Standbeinen, wie du es halt gerade gesagt hast. So, ne? Irgendwie trägt, also alles, was man macht, hat irgendeinen Effekt auf später.
Voll.
Und da ist dann auch irgendwie alles dazu gekommen und erstmal nur irgendwie eine kleine Rolle bei Waititi und dann irgendwie bei Punk dazu, aber im Endeffekt hast du damit auch dann deinen eigenen Kanal hast du ja gestartet
Voll,
und hat hat zu dem geführt, was du jetzt machst, hat dazu geführt, auch dass du das Buch vielleicht geschrieben hast und die Reichweite auch für das Buch hattest, hat vielleicht dazu geführt, dass du manche Rollen jetzt bekommen hast im Schauspielbereich wieder, weil man eben, oder verstehen sie Spaß und so weiter, weil du eben auch das alles auf YouTube machst. Also alles hat irgendwie miteinander zu tun. Es war bei mir auch so, dass halt ich super viele glückliche Zufälle auch einfach waren, was für Leute man kennengelernt hat, dass ich zum Beispiel auch mit Simon, den habe ich ganz früh schon kennengelernt, als wir beide noch, weiß nicht, vielleicht 10.000 Abonnenten oder so hatten. Und dann haben wir uns immer gut verstanden, viel zusammen gemacht, sind irgendwann in ein gemeinsames Haus gezogen, weil wir wollten eigentlich nur in der Nähe irgendwie, wir haben beide eine neue Wohnung in Köln gesucht und wollten in der Nähe wohnen. Und dann hat seine damalige Freundin ein Haus gefunden, wo mehrere Wohnungen frei waren. Dann haben wir uns das zusammen angeguckt, hat er mich noch angerufen, jo, wir gucken uns jetzt was an, willst spontan vorbeikommen, die haben mehrere, vielleicht ist ja für dich, vielleicht ist für dich was dabei. Aber wir haben gar nicht daran gedacht, dass wir ja beide ins selbe Haus könnten. Und dann irgendwie war der Vermieter voll nett und die Wohnung waren super. Und dann haben wir noch Schnick, Schnack, Schnuck gespielt danach beim, beim Curryessen, wer welche Wohnung bekommt. So. Und dann habe ich Gott sei Dank die oben bekommen mit Dachterrasse, das war mir sehr wichtig, die wollte ich unbedingt haben. Und eigentlich wollte Simon die auch, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Seine Freundin hat, glaube ich, gesagt, die Katie hat, glaube ich, gesagt, nee, ist vom Schnitt her ist die doch unten besser und sie war auch günstiger, die unten, ist irgendwie ein bisschen besser alles. Und ich war mehr so, oh, Dachterrasse, ich muss die unbedingt haben. Ja. Dann habe ich die auch bekommen. Geil. Und dann waren wir im selben Haus. Und das hat so viel ausgelöst, weil YouTube-Haus ist dir bestimmt auch irgendwie noch ein bisschen im Begriff. Das war dann ein mega Thema auf YouTube. Und dann haben wir voll viel zusammen gemacht, jeden Tag zusammen abgehangen. Longboard-Tour kam. Natürlich haben wir zusammen die Longboard-Tour gemacht. Das sind auch nur so Ideen, die irgendwie so im Kopf rumgesponnen sind, die man sich dann irgendwie abends erzählt hat und so gedacht hat, ja, lass doch mal ein bisschen mit dem Longboard durch Deutschland fahren und mit dem Zug fahren wir irgendwo hin und fahren ein bisschen Longboard. Ja, nee, lass einfach nur mit dem Longboard fahren. Boom. Und auf einmal war die Idee da und wir haben es umgesetzt. Klasse. Viele wichtige Minecraft-Projekte, die wir gemeinsam gemacht haben und das hat auch den Kanal halt extrem beflügelt. Und es sind auch einfach halt so viele Zufälle. Mhm. Ich habe ihn kennengelernt, Simon, dadurch, dass Justin, den kennst du vielleicht, der macht Reactions und macht seine eigene Modelinie und so, Peso Clothing. Der war früher schon mit 13, 14 oder so, noch vor dem Stimmbruch mit einer schönen hohen Stimme, hatte er seinen Grafikerkanal, hatte er, wo er ja Designs gemacht hat und Photoshop-Tutorials und sowas. Und er hat auch das Kanaldesign damals von Simon Unge gemacht. Und er war damals ein Fan von meinen Gaming-Videos. Und dann hat er Simon gesagt, ey Simon, du musst mal mit dem Dena sprechen. Und so hat der uns eigentlich zusammengebracht damals. Und der macht ja mittlerweile halt auch super erfolgreich mit anderen Sachen. Das finde ich auch witzig, weil der damals was ganz anderes gemacht hat. So. Und auch sehr, sehr lustig. Und jetzt ist er selbst extrem erfolgreich damit. Aber ja, so sind Simon und ich zusammengekommen und auch Revi habe ich dadurch kennengelernt, mit dem ich auch viel mache und den habe ich damals kennengelernt, den hat Simon in unser Projekt reingeholt und ich fand den voll scheiße und der hat nur Mist da gemacht und dann habe ich sein Haus da schon in die Luft gesprengt und in Minecraft und so weiter und so haben wir uns irgendwie kennengelernt. Am Ende hat er auch im selben YouTube-Haus da gewohnt. Jetzt was Motorsport angeht, super Zufall, wie mein Teamchef mich gefunden hat, der bei dem ich die letzten beiden Jahre gefahren bin, der hat mich im Frühstücksfernsehen gesehen. Ach. Und eigentlich guckt er nie Frühstücksfernsehen. Ach, und ich war in meinem Leben auch nur einmal zu Gast beim Frühstücksfernsehen, weil ich meine politische ZDF-Doku da beworben habe. Und nur beim Frühstücksfernsehen sitzt du halt immer eine Stunde da und quatscht nicht nur über das eine Projekt, sondern die fragen dich auch immer private Sachen und nebenbei kriegst du Frühstück halt richtig. Und dann habe ich halt über Motorsport ein bisschen erzählt. Und genau in dem Moment hat er zufällig ein bisschen geguckt, Frühstücksfernsehen. Ach, und war halt gerade dabei, einen Fahrer zu suchen und hat das halt gesehen und dachte, ah, cool, ein YouTube, interessant, guckt er sich mal an, hat ein bisschen recherchiert über mich, sich in der Szene umgehört, wie ich denn so bin, ob ich auch fahren kann und sich die ganzen Zeiten und Ergebnisse angeguckt und hat gesagt, okay, passt und mit YouTube gute Kombi, den schreibe ich mal an. Also hat er mich angeschrieben und wir haben uns getroffen und hat mich dann in die GT4 damit gebracht. Also das ganze Leben besteht aus so viel glücklichen Zufällen. Nur man muss eben auch Chancen immer nutzen, das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Genau,
man muss
die Chancen auch immer erkennen. Ne? Also viele, bei manchen Leuten denkt man, hä, du weißt es doch, dass du es machen solltest oder du siehst du das nicht. Und manche Leute erkennen ihre Chancen einfach gar nicht so richtig. Vielleicht auch manchmal, weil sie gar nicht genau wissen, was sie wirklich wollen oder was ihnen Spaß macht oder so.
Man weiß natürlich auch immer erst im Nachhinein, jo, das war eine gute Sache. Ja. In der Situation selbst wusste ich ja auch nicht, dass ich zum Beispiel die ZDF-Doku gemacht habe, da wusste ich ja nicht, dass das dazu führen wird, dass ich Motorsport irgendwo einen Fortschritt mache.
Aber du hast mit der ZDF-Doku ja auch da was gemacht, was dir gefallen hat. Ja. Und klar, irgendwo weiß man ja auch, dass theoretisch das sein kann, dass einen mal irgendwer irgendwo sieht, ja, und das cool findet, was man macht. Ich muss ja hier auch ein bisschen den Chris vertreten. Das ist ja das erste Mal, dass er nicht dabei ist. Und da habe ich schon gesagt, eben zu dir, der Chris würde dir wahrscheinlich auch super gerne ein paar Fragen stellen, weil der sich da ja auch immer für interessiert. Und jetzt, ich glaube, Chris hätte jetzt gesagt an der Stelle, klar ist es irgendwo immer Zufall, aber oder er sagt dann auch immer, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Also ja, so, dann hast du im Nachhinein, denkst du dann, ich habe Glück gehabt, ja, aber du bist irgendwo vorbereitet gewesen auf Sachen und hast dann die Gelegenheit, die Chance genutzt, ja, irgendwie. Und er sagt immer, du musst 10 Samen säen, damit einer aufgeht. Also ja, das heißt, du kannst nicht erwarten, so ich säe jetzt einen Samen und da wird ein riesen Baum draus oder eine riesen Pflanze, sondern du musst verschiedene, also manchmal musst du auch einfach an mehreren Stellen ausprobieren, wenn ja, du irgendwas erreichen möchtest.
Und nicht alles wird klappen, was man hat. Genau. Man muss sich okay damit fühlen, dass nicht alles klappt. Man muss sich dann aufgeben und sagen, ach scheiße, jetzt habe ich so viel Mühe da reingesteckt, da ist nichts geworden. Nee, einfach, natürlich funktioniert nicht alles. Weitermachen, eine andere Sache vielleicht ausprobieren und beim nächsten Mal klappt es vielleicht.
Genau, eben. Sich davon nicht so zurückschlagen lassen. Hast du manchmal auch so Rückschläge im Leben gehabt, wo jetzt manch einer vielleicht aufgegeben hätte und an der Stelle gesagt hätte, oh nee, dann vielleicht lasse ich es einfach, sich so entmutigen hat lassen?
Nie so, wo ich mich komplett zurückschlage. Nee. Das ist schon so sehr extrem, wie du es beschrieben hast, dass man sich so, wo andere vielleicht komplett aufgeben würden. Mhm. Nee, eigentlich nicht. Hast du sowas gehabt, wo du so richtig einen richtig krassen Niederschlag hattest? Aber ich bin halt auch ein sehr nüchterner Mensch. Und ja, ich glaube, das ist auch so eine emotionale Sache, wenn man sich sagt, okay, jetzt werfe ich alles hin, scheiße, es hat alles keinen Sinn. Ich bin halt immer sehr nüchtern und analysiere alles und denke mir, nee, so geht das doch noch weiter und so kann ich es machen. Deswegen habe ich da mir nie so den großen Stress mitgemacht, ja, weil natürlich hat bei mir auch nicht immer alles funktioniert, ganz klar.
Aber du bist dann einfach anders damit umgegangen, du warst ja, ja, nicht so.
Gucken, was man ändern kann, anders weitermachen.
Ich überlege auch gerade, also ich meine, ich hatte jetzt nicht so eine krasse Situation, dass ich irgendwie pleite war oder sonst irgendwas, ne? Aber ich weiß noch so, gerade als ich mit Schauspiel angefangen habe und so meine erste Rolle hatte, da war ich noch super jung, war ich gerade aus dem Abi raus, und hat mein Papa dann auch so gesagt, ja, jetzt denkst du irgendwie, du hast jetzt mal eine Rolle gehabt, so jetzt wirst du Schauspielerin, aber so ist das nicht, das sind doch alles Eintagsfliegen, dann kriegen die einmal eine Rolle und danach nie wieder und dann weiß keiner mehr 5 Jahre später, ja, wer die sind und so. Und ich habe schon immer geguckt, dass ich mich so von sowas nicht entmutigen lasse. Mein Papa, ja, hat es natürlich gut gemeint. Der wollte, dass ich irgendwie in Anführungszeichen sichereren Job irgendwie mir suche. Heute ist er mega stolz, ne? So ist nicht. Aber ich habe mich nicht so beeinflussen lassen von außen, sage ich mal. Also weil ich glaube, viele lassen sich dann auch Angst machen durch solche Worte von außen oder so und hören nicht mehr so auf ihre eigene innere Stimme. Ja. Und ich weiß noch, dass so auch meine erste Rolle, das kann ich ja jetzt, habe ich noch nie, glaube ich, so gesagt, aber das kann ich ja jetzt eigentlich sagen. Bei Unter uns war das damals, war ja meine erste Rolle, habe ich ein halbes Jahr mitgespielt. Ich fand die anderen Schauspielkollegen nicht nett. Also, das habe ich nie gesagt. Ich meine, jetzt ist es so lang her, jetzt weiß wahrscheinlich eh keiner mehr, wer damals dabei war, aber die waren sehr so konkurrenzorientiert. Aha. Und ich weiß,
also
noch,
die waren auch nicht unter sich nett und nur zu dir nicht, sondern die waren so allgemein, genau, untereinander alle.
Genau, so ein bisschen ego-fixiert. Jeder wollte, ja, irgendwie dann der sein, der am meisten da vom Kuchen abkriegt. Und ich war ja wirklich noch super jung, war aus der Schule raus, gerade erste Rolle, war voll unsicher in dem Moment. Und dann hatten die so eine Presseabteilung, die hat dann so Interviews organisiert. Ich war dann bei Viva Interaktiv damals noch und so. Und dann haben sich die anderen Schauspieler, die ja schon, weißt du, viel älter waren als ich, die schon lange dabei waren, haben mich dann echt gedisst, weil sie diese Interviews nicht bekommen haben und sie die ja in ihren Augen mehr verdient hätten als ich und haben mich echt teilweise so, will jetzt nicht sagen, ein bisschen gemobbt. Es war denen vielleicht auch nicht so bewusst, aber für mich war das so der Einstieg in diese Branche. Und ich
das war so ein Haifischbecken direkt.
Voll. Und ich dachte, krass, also wenn das Leben als Schauspieler ist, dann möchte ich das nicht. Ich will nicht mit Ellenbogen hier durchgehen und so und gucken, dass ich vor den anderen bin und so. Und das, was dann so da drumherum alles mit dran hing, das hat mir gar nicht gefallen. Und da habe ich echt kurz überlegt, dass ich deswegen diese Schauspielerei-Sache nicht weitermache.
Ja, ja.
Weil Schauspiel hatte für mich ganz viel so mit Psychologie zu tun und sich mit sich selber und eigener Emotionskontrolle auseinandersetzen und so. Aber das sieht sich dann auf einmal da um einen rum, alle so wichtig nahmen und so. Ja, das fand ich voll ätzend. Habe aber dann erstmal trotzdem weitergemacht und dann gemerkt, dass das auch nicht bei jeder Produktion so war. Ja. Ne? Also, aber es gab schon so ein paar Momente, wo ich immer mal wieder so drüber nachgedacht habe, will ich diesen Weg, den ich gerade gehe, weitergehen?
Ja.
Oder wäre ich es vielleicht nicht? Tatsächlich hatte ich das auch mal bei YouTube, als ich dann bekannter geworden bin und mich mehr Leute auf der Straße erkannt haben, dass ich nicht wusste, ob ich diese Freiheit aufgeben möchte, unerkannt durch die Straßen zu laufen.
Ja, das hast du mir mal gesagt, weil habe ich gesagt, als Schauspielerin wirst du auch erkannt, aber als Schauspielerin wird man nicht so viel erkannt, weil man halt in der Rolle ja auch immer anders aussieht.
Du heißt ja, hast ja auch einen anderen Namen, die Leute wissen manchmal nicht, wie du heißt und so, ne? Ja. Und du siehst anders aus. Ja, voll. Aber trotzdem habe ich mich dann, und ich bin total happy, sowohl für den Weg als Schauspielerin als auch bei YouTube und so weiter entschieden. Und aber trotzdem hat man ja manchmal so Phasen, wo man vielleicht mal kurz denkt,
ist das richtig, was ich hier mache?
Ist richtig, ja.
Ja. Mhm. Ja, ist richtig. Ja, ich kenne es auf jeden Fall so ein bisschen so von fremden Drehs. Also man, als ich, du kommst ja eher von da, aber ich komme eher aus der YouTube-Richtung, ich mache alles selbst und dass ich dann, als ich zum ersten Mal für andere Leute gedreht habe, zum Beispiel Coke TV damals, war ich so mit das erste, was ich so gemacht habe, regelmäßig, dass ich mir auch vielleicht dachte, so, ist das das Richtige, irgendwie so unangenehm, dass ich irgendwie halt so viele Leute um einen herum sind und das kann ich das überhaupt. Das ist immer dieses Imposter-Syndrom, dass man irgendwie immer denkt, so, ich kann das doch eigentlich gar nicht und das ist eigentlich alles nur gerade hier fake, dass das irgendwie die Leute denken, dass ich das kann und dass ich hier der Richtige bin dafür. Eigentlich bin ich es gar nicht und das fliegt jeden Moment auf hier. Und das habe ich auf jeden Fall bei vielen Sachen immer, wenn ich es am Anfang zum ersten Mal mache, gehabt. Ja. Gerade noch so vor ein paar Jahren. Aber mit der Zeit bekommt man dann die Sicherheit, so, yo, man kann es ja alles irgendwie machen. Mhm. Also ich glaube, genauso wie du es trotzdem weitergemacht hast, trotz dieser Haifischbecken-Erfahrung, man kommt irgendwann an den Punkt, wo man sieht, okay, so schlimm ist es gar nicht oder es ist immer unterschiedlich und man macht unterschiedliche Erfahrungen und man wird selbstsicherer.
Genau, man geht auch irgendwann anders damit um. Also heute, wenn ich jetzt nochmal in so einer Situation wäre, hätte ich den Leuten gesagt, sag mal, hast du so noch alles? Ja. So, was redest du da? Aber damals war ich halt noch unsicherer oder war ja auch neu und es war alles unbekannt für mich. Ne? Also ich wusste nicht, wie läuft sowas alles ab und so. Na. Wie lange haben wir jetzt gelabert?
Davon steht die Zeit nicht. Das geht höchstens, wenn du auf die Uhr geguckt hast.
Nee, hab ich nicht.
Oder ich laufe bis da vorne hin, dann kann ich es gucken. Dann müsst ihr aber kurz aufstehen.
Ja, kannst du ruhig machen.
Guck, ich stehe einmal auf.
Genau.
Also, wir laufen seit einer Dreiviertelstunde.
Ja, aber das ist doch perfekt, oder?
Ah, ja.
Oder hast du noch, warte mal, ich guck mal hier in meine schlaue Liste. Ich hatte vorhin noch was aufgeschrieben, ob ich noch irgendwas habe.
Ich kann auf jeden Fall noch zum Thema jetzt gerade sagen, ist halt, für mich bin viel, viel sicherer geworden mit dem, was ich kann in den letzten Jahren. Also durch das ganze Ausprobieren und machen. Jetzt bin ich echt wirklich richtig sicher, weil ich auch gelernt habe, die meisten Leute können nicht so viel.
Ja.
Und es ist also auch ein guter Schauspieler oder eine gute Moderatorin oder irgendwas oder ein guter Kameramann. Eigentlich sind die gar nicht so krass. Man denkt immer, die sind perfekt und die können alles. Ja. Aber jeder ist so am Struggle und jeder ist irgendwie so, sich so am Durchwursteln. Und dementsprechend ist auch okay, dass man selbst sich irgendwie so ein bisschen durchwurstelt. Voll. Aber ja, ich habe viele Erfahrungen machen können, viel, viel gelernt und bin mir jetzt relativ sicher über das, was ich kann und dadurch sehr viel entspannter. Und ich glaube, wenn man entspannter ist, wird man auch immer sicherer, weil man keine Nervosität oder weniger Nervosität hat.
Das mit der Nervosität kenne ich auch von Schauspielcastings. Umso weniger ich eine Rolle haben wollte, umso eher habe ich sie gekriegt, weil ich dann beim Casting einfach lockerer und entspannter war. Und wenn ich so dachte, ich will die unbedingt haben, dann habe ich mir so einen Stress gemacht, dass ich sie nicht bekomme.
Ja, richtig.
Ja. Aber ist auch irgendwie ein schönes Schlusswort, oder du darfst natürlich gerne auch noch mehr sagen, was du aber gerade gesagt hast, mit dem, wenn man sich ausprobiert, dann wird man auch sicherer und dann, also selbstsicherer, erfahrener und so. Das heißt, dieses Ausprobieren gehört einfach immer dazu.
Ja.
Und es gibt ja so viele blöde Sprichwörter wie, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen oder so, aber irgendwo haben die ja alle ihren wahren Kern.
Ja.
Und ich glaube, wenn dann gerade so Leute frisch aus der Schule kommen und dann denken, ja, ich bin da noch unsicherer als vielleicht andere aus meiner Klasse gewesen sind oder so. Ich glaube, oder viele denken dann auch so, ich traue mich vielleicht nicht, irgendwas auszuprobieren. Aber genau das alles, das macht einen ja eben dann.
Eben, du musst ausprobieren. Ja. Und gerade wenn du sagst, du kommst frisch aus der Schule, natürlich hast du noch keine Erfahrung, natürlich bist du noch unsicher.
Und das ist auch voll
normal. Aber einfach anfangen, einfach machen, genau, und dann wirst du irgendwann sicher. Alle Leute, die irgendwas sehr sicher in irgendwas sind, sind es nur, weil sie es schon viel gemacht haben.
Aber kennst du diese Leute, die immer erst irgendwas anfangen wollen, wenn sie denken, sie erfüllen schon einen gewissen Perfektionismus?
Ja, das ist falsch.
Und sonst warst du?
Nee, war ich nicht. Nee, ich meine, das ist nicht. Falsch.
Nö. Das ist falsch, hast du gesagt, ne?
Nee, immer einfach machen. Also ich bin auf jeden Fall Perfektionist und möchte immer Sachen besonders gut machen, aber du darfst dich nicht davon abhalten lassen, überhaupt anzufangen.
Ja, Naja, du hast gesagt, das ist falsch. Ich habe verstanden, das war ich. Genau, aber nee, genau, weil das ist nämlich das Ding, das kennt man ganz viel, oder? Dass Leute immer so von Träumen und großen Projekten reden und dann immer sagen, ja, und aber ich brauche noch das und ich brauche noch das und ich muss erstmal das und es muss das und jenes stehen. Und im Endeffekt reden die entweder seit 10 Jahren davon oder jetzt nach 10 Jahren nicht mehr davon und haben es nie gemacht. Ja. Und das finde ich immer so traurig, weil die hätten einfach mal machen sollen und ausprobieren sollen.
Ja. Und gerade wenn man jung ist, kann man sich ausprobieren und sollte es tun.
Voll. So, ich glaube, ich habe hier aber auch alles. Ach so, ja, genau das hatte ich vielleicht noch. Das ist vielleicht noch was.
Schieß los.
Dass man das ja nicht verwechseln darf damit, dass es gibt ja auch so Leute, die fangen so ganz viele Sachen an und bringen die einfach nicht zu Ende. Ausprobieren heißt ja auch nicht, einfach immer irgendwas anfangen und dann aber nicht fertig machen oder so viel Verschiedenes machen, dass man eben den Fokus verliert und keins zu Ende bringen kann.
Klar, das weil ist auch nicht man richtig. Aber man sollte trotzdem keine Angst davor haben, Sachen abzubrechen, weil das habe ich auch häufiger von Leuten gehört, dass sie sagen, hey, ich möchte nicht so ein Abbrecher sein, ich möchte niemand sein, der immer Sachen abbricht, aber und das als Begründung nutzen, um zum Beispiel ein Studium weiter durchzuziehen, auf das sie eigentlich keine Lust haben.
Nee, das finde ich, das
ist halt
das
falsch. Wenn du dir sicher bist, dann brich's ab und mach was Neues und dann bist du nicht schwach, weil du es abgebrochen hast, sondern du bist stark, weil du hast dich dazu entschieden.
Total.
Und dass du weißt, okay, das ist falsch und deswegen wage ich jetzt den mutigen Schritt, etwas Neues zu machen. So. Und das so.
Und genau, aber da hast du das richtig angesprochen, dass du gesagt hast, wenn du dir sicher bist, du willst das nicht.
Ja.
Und wenn dein Gefühl dir das sagt, dann ist es genau das Richtige. Aber es gibt Leute, ich meinte das dann eher so darauf bezogen, wenn Leute irgendwas anfangen und dann einfach nur den Arsch nicht hochkriegen, das zu Ende zu machen, obwohl sie eigentlich das total gerne wollen würden.
Ja, okay.
Und dann aber so die Argumente noch bei anderen oder nach außen schieben, warum es jetzt dann doch nicht geklappt hat. Die einfach
die sich nicht trauen, es richtig zu machen.
Ja, und manchmal vielleicht dann doch zu bequem sind und nicht so viel Energie reingeben oder
kein Risiko, nicht aus der Comfortzone raus und so.
Genau, das halt, ne? Aber klar, wenn man sich sicher ist, das ist nichts für mich, dann muss man auf jeden Fall lieber so schnell wie möglich sogar abbrechen, als zu lange drin zu hängen, weil mit dem Studium, ich glaube, es fällt Leuten einfacher, nach einem oder zwei Semestern abzubrechen, als nach 5 oder 6, obwohl sie dann manchmal trotzdem wissen, es ist nichts für mich.
Ja.
Aber die hängen dann so tief drin. Deswegen würde ich immer sagen, wenn man es eigentlich schon weiß und merkt und spürt, dass es nichts für einen ist, dann raus.
Weg damit, ja.
Genau.
Was neu machen.
Und ich habe sogar Leute im Freundeskreis, die sind so weit gegangen, dass sie eigentlich, denen hat das Studium schon keinen Bock gemacht. Die hatten aber das Gefühl, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, jetzt bleibe ich drin. Dann haben sie das Studium fertig gemacht, haben eigentlich gedacht, eigentlich würde ich lieber in eine ganz andere Richtung gehen. Aber jetzt habe ich ja das Studium, jetzt bewerbe ich mich auch in dem Bereich. Die hängen jetzt teilweise seit weiß nicht wie vielen Jahren in einem Job, wo die eigentlich im Studium schon wussten, dieser Job wird ihnen nie gefallen, sind unglücklich in ihrem Job. Aber einfach, weil sie es nicht diesen Absprung geschafft haben, ne?
Ja, krass.
Das ist echt krass.
Zieht sich immer eben alles hat seine Auswirkungen auf ganz lange Zeit gesehen.
Ja, voll. Ja, cool. Schön, Felix, dass wir heute mal zusammen den Podcast gemacht haben. Jetzt kann ich aber nochmal hier in die Kamera gucken. Ich habe die tatsächlich ein bisschen vergessen.
Ja, sehr gut.
Ja, voll.
So soll es sein bei dem Podcast.
Ich bin auch sehr gespannt, wie das Video auf YouTube ankommen wird. Und genau, checkt Felix Podcasts aus.
Dankeschön. Ja, einmal von uns zuhören und einmal Backstage.
Genau, sehr cool. Und ja, ich überlege gerade, ob wir irgendwie noch so ein Schlusswort hatten, aber ich glaube, das haben wir eigentlich gar nicht.
Grüß an Chris auf jeden Fall.
Genau.
Ich wollte nicht deinen Platz wegnehmen.
Jo, Leute, macht's gut.
Ja, macht's gut. Ciao, tschüssi. Ciao.